Aus dem Feuer. Ich geh nicht. Ich muss nicht in den kranken Flügel. Ich will nicht. Abgehackte Worte kamen aus Harrys Mund, während er versuchte, sich von Professor Tofty loszureißen, der ihm unter den starren Blicken seiner Mitschüler ringsum in die Eingangshalle hinausgeholfen hatte und ihn nun sehr besorgt ansah. Mir geht's gut, Sir, stammelte Harry und wischte sich den Schweiß vom Gesicht. Ehrlich, ich bin nur eingeschlafen, hatte einen Albtraum. Der Prüfungsdruck, sagte der alte Zauberer mitfühlend und klopfte Harry zittrig auf die Schulter. Das kommt vor, junger Mann, das kommt vor. Nun ein kühlender Schluck Wasser und vielleicht sind Sie dann in der Lage, wieder in die große Halle zu kommen. Die Prüfung ist fast zu Ende, aber womöglich können Sie Ihre letzte Antwort noch hübsch abrunden. Ja, sagte Harry verstört. Ich meine, nein, ich hab getan, was ich konnte, denk ich. Sehr schön, sagte der alte Zauberer freundlich. Dann werde ich gehen und Ihr Prüfungsblatt einsammeln. Und Sie, schlage ich vor, halt nun ein hübsches kleines Schläfchen. Einverstanden, sagte Harry und nickte lebhaft. Vielen Dank. Kaum war der alte Mann über die Schwelle zur großen Halle verschwunden, rannte Harry die Marmortreppe hoch und hastete so schnell durch die Gänge, dass die Porträts, an denen er vorbeikam, vorwurfsvoll murmelten, nahm weitere Treppen nach oben und brach endlich wie ein Orkan durch die Schwingtüren des Krankenflügels, worauf Madame Pomfrey, die gerade eine hellblaue Flüssigkeit in Montagues offenen Mund löffelte, vor Schreck aufschrie. »Potter, was hat das zu bedeuten? Ich muss Professor McGonagall sprechen«, keuchte Harry mit zum Reißen gespannten Lungen. »Sofort! Es ist dringend!« »Sie ist nicht ihr, Potter«, sagte Madame Pomfrey traurig. »Sie wurde heute Morgen in St. Mungo verlegt, 4 Schocksauber direkt gegen die Brust, und das in ihrem Alter. Ein Wunder, dass sie überhaupt noch lebt. Sie ist weg«, sagte Harry entsetzt. Draußen vor dem Krankenflügel läutete die Glocke. Und er hörte das übliche ferne Getrappel der Schüler, die jetzt in die Korridore über und unter ihm strömten. Er rührte sich nicht und sah Madame Pomfrey an. Grauenhafte Angst stieg in ihm hoch. Es gab niemanden mehr, dem er es sagen konnte. Dumbledore war fort, Hagrid war fort. Doch er hatte es immer für selbstverständlich gehalten, dass Professor McGonagall da sein würde, reizbar und starrsinnig vielleicht, aber immer verlässlich, stets verfügbar. »Es wundert mich nicht, dass Sie erschrocken sind, Potter«, sagte Madame Pomfrey, und ihr Gesicht zeigte eine Art grimmiges Einverständnis. »Das hätten die mal am ehrlichsten Tag versuchen sollen, Minerva McGonagall eine Schockzauber auf die Hals zu jagen? Feigheit, das ist es, jämmerliche Feigheit!« »Wenn ich mir nicht Sorgen machen würde, was mit euch Schülern passiert, wenn ich nicht mehr da bin, würde ich aus Protest meine Kündigung einreichen.« »Ja«, sagte Harry tonlos. Wie betäubt schritt er aus dem Krankenflügel auf den belebten Korridor und stand nun da, von der Menge angerempelt, während Panik in ihm aufstieg wie ein giftiges Gas. In seinem Kopf geriet alles in Schwimmen, und ihm wollte nicht einfallen, was jetzt zu tun war. »Ron und Hermine«, sagte eine Stimme in seinem Kopf. Wieder rannte er, stieß Schüler aus dem Weg, achtete nicht auf ihre wütenden Proteste. Er spurtete 2 Stockwerke hinunter und war am Absatz der Marmortreppe angelangt, als er sie auf sich zueilen sah. »Harry«, sagte Hermine sofort und wirkte sehr verängstigt. »Was ist passiert? Alles in Ordnung mit dir? Bist du krank? Wo warst denn du?«, fragte Ron. »Kommt mit«, sagte Harry schnell. »Kommt mit. Ich muss euch was sagen.« Er führte sie den Korridor im 1. Stock entlang, spähte unterwegs durch Türen und fand endlich ein leeres Klassenzimmer, schlüpfte hinein, schloss rasch hinter Ron und Hermine die Tür, lehnte sich dagegen und blickte sie an. »Voldemort hat Sirius.«
»Was? Woher?«
»Ich habe es gesehen, gerade eben, als ich in der Prüfung eingeschlafen bin. Aber
wo? Wie?«
fragte Hermine mit weißem Gesicht. »Keine Ahnung, wie«, sagte Harry. »Aber ich weiß genau, wo. In der Mysteriumsabteilung gibt es einen Raum voller Regale, die mit diesen kleinen Glaskugeln vollgestellt sind. Und sie sind am Ende von Reihe 97.
Er will Sirius benutzen, damit der ihm holt, was immer er von dort drin haben will. Er foltert ihn. Sagt, am Schluss würde er ihn töten.
Harry merkte, dass seine Stimme zitterte. Auch seine Knie zitterten. Er trat hinüber zu einem Pult, setzte sich darauf und versuchte, sich zur Ruhe zu zwingen.
»Wie kommen wir dorthin?«, fragte er sie.
Für einen Moment herrschte Stille. Dann sagte Ron,
»Dorthin?
Zur Mysteriumsabteilung, damit wir Sirius retten können«, erwiderte Harry laut.
»Aber Harry«,
sagte Ron schwach.
»Was? Was?«,
drängte Harry. Er konnte nicht verstehen, warum sie ihn beide mit offenem Mund anstarrten, als würde er etwas Absurdes von ihnen verlangen.
»Harry«, sagte Hermine mit ziemlich ängstlicher Stimme, »wie ist Voldemort ins Zaubereiministerium gelangt, ohne dass ihn jemand bemerkt hat?«
»Woher soll ich das wissen?«, brüllte Harry.
»Die Frage ist, wie kommen wir dort rein?«
»Aber Harry, überleg doch mal«, sagte Hermine und trat einen Schritt auf ihn zu.
»Es ist 5 Uhr nachmittags. Das Zaubereiministerium muss voller Angestellter sein. Wie hätten Voldemort und Sirius reinkommen sollen, ohne dass man sie gesehen hätte?«
»Harry, sie sind wahrscheinlich die beiden meistgesuchten Zauberer der Welt. Denkst du, die schaffen es, unentdeckt in ein Gebäude reinzukommen, das voller Auroren ist?«
»Keine Ahnung. Vielleicht hat Voldemort einen Tarnumhang benutzt«, rief Harry.
»Jedenfalls war die Mysteriumsabteilung immer vollkommen ausgestorben, wenn ich...«
»Du warst nie dort, Harry. Du hast davon geträumt. Das ist alles.«
»Das sind keine normalen Träume«, schrie Harry sie an, stand auf und trat nun selbst einen Schritt auf sie zu. Er wollte sie schütteln.
»Wie erklärst du dir dann die Sache mit Rons Dad, was das alles sollte, woher ich wusste, was mit ihm passiert war?«
»Da hat er recht«, sagte Ron leise und sah Hermine an.
»Aber das ist einfach derart unwahrscheinlich«, sagte Hermine verzweifelt.
»Harry, wie um alles in der Welt sollte Voldemort Sirius in die Hände bekommen, wenn er doch die ganze Zeit über am Grimmelplatz war?«
»Vielleicht ist Sirius die Geduld gerissen und er wollte einfach mal an die frische Luft«, sagte Ron und klang beunruhigt.
»Er hat sich ja immer verzweifelt danach gesehnt, aus diesem Haus rauszukommen.«
»Aber warum«, beharrte Hermine, »warum um Himmels Willen sollte Voldemort Sirius benutzen, um die Waffe zu kriegen? Oder warum es auch immer geht?«
»Keine Ahnung, es könnte eine Menge Gründe dafür geben«, schleuderte ihr Harry entgegen. »Vielleicht ist Sirius einfach jemand, bei dem es Voldemort nichts ausmacht, ihn verletzt zu sehen.«
»Wisst ihr, mir ist da eben was eingefallen«, sagte Ron mit gedämpfter Stimme.
»Sirius Bruder war ein Todesser, stimmt's?«
»Vielleicht hat der Sirius das Geheimnis erzählt, wie man an diese Waffe rankommt.«
»Genau. Und deshalb war Dumbledore so erpicht darauf, Sirius die ganze Zeit eingesperrt zu halten«, sagte Harry.
»Hört mal, es tut mir leid«, rief Hermine, »aber was ihr beide sagt, hat weder Hand noch Fuß. Für nichts davon gibt es einen Beweis, nicht mal dafür, dass Voldemort und Sirius überhaupt dort sind.«
»Hermine! Harry hat sie gesehen«, fuhr Ron sie nun an.
»Also gut«, sagte sie ängstlich, aber entschlossen. »Ich muss dir einfach mal was sagen.«
»Was?«
»Du, das ist keine Kritik, Harry. Aber du, irgendwie, ich meine, glaubst du nicht, dass du sowas wie ein Menschenrettungsding hast?« sagte sie.
Er starrte sie finster an.
»Und was soll das heißen, ein Menschenrettungsding?«
»Nun, du...« Sie blickte nur noch beklommener.
»Ich meine, letztes Jahr zum Beispiel, in See, während des Turniers, da solltest du nicht... Ich meine, da hättest du diese kleine Delacour nicht unbedingt retten müssen. Du warst da ein wenig übereifrig.«
Eine Welle heißen, stechenden Zorns wogte durch Harrys Körper. Wie konnte sie ihn nur jetzt an diese Peinlichkeit erinnern?
»Ich meine, das war wirklich großartig von dir und so«, ergänzte Hermine rasch und wirkte angesichts von Harrys Miene starr vor Schreck.
»Alle fanden das wunderbar. Ist ja komisch«, sagte Harry mit bebender Stimme.
»Zufällig weiß ich noch genau, dass Ron meinte, ich hätte meine Zeit verschwendet, um den Helden zu spielen. Glaubst du, darum geht's?«
Meinst du, ich würde wieder den Helden spielen wollen? Nein, 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 sagte Hermine bestürzt. Das meine ich überhaupt nicht.
Na dann spock aus, was du zu sagen hast, weil wir nämlich unsere Zeit hier verschwenden, rief Harry.
Was ich sagen will, ist, Voldemort kennt dich, Harry. Er hat Ginny in die Kammer des Schreckens runtergebracht, um dich dorthin zu locken. Sowas sieht ihm ähnlich. Er weiß, dass du die Art Mensch bist, die Sirius zu Hilfe kommen würde.
Was, wenn er nur versucht, dich in die Mysteriums...
Hermine, es spielt keine Rolle, ob er es getan hat, um mich dorthin zu locken oder nicht. Sie haben McGonagall in St. Mungo gebracht. In Hogwarts ist keiner mehr vom Orden, dem wir es sagen können. Und wenn wir nicht gehen, ist Sirius tot.
Aber Harry, was, wenn dein Traum einfach das war, ein Traum?
Harry brüllte auf vor Wut und Enttäuschung. Tatsächlich wich Hermine erschrocken vor ihm zurück.
Du kapierst es nicht! Ich habe keine Albträume. Ich träume das nicht einfach nur.
Wofür, glaubst du, waren all diese Oklumentik-Stunden? Warum wollte mich Dumbledore deiner Meinung nach daran hindern, diese Dinge zu sehen?
Weil sie wirklich sind, Hermine!
Sirius ist gefangen. Ich habe ihn gesehen. Voldemort hatte ihn und niemand sonst weiß es. Und das heißt, wir sind die Einzigen, die ihn retten können. Und wenn du es nicht tun willst, schön. Ich gehe jedenfalls. Verstanden? Und wenn ich mich recht erinnere, hattest du kein Problem mit meinem Menschenrettungsding, als ich dich vor den Dementoren gerettet habe, oder? Nun fuhr er Ron an, als es deine Schwester war, die ich vor den Basilisken gerettet habe.
Ich habe nie behauptet, dass ich ein Problem hätte, erwiderte Ron hitzig.
Aber Harry, du hast es eben selbst gesagt, rief Hermine grimmig. Dumbledore wollte, dass du deinen Geist vor diesen Dingen abschirmen lernst.
Wenn du richtig Oklumentik gemacht hättest, hättest du das nie gesehen.
Wenn du glaubst, ich würde einfach so tun, als ob ich das nicht gesehen.
Sirius hat dir gesagt, es gäbe nichts Wichtigeres, als dass du lernst, deinen Geist zu verschließen.
Tja, ich schätze, er würde was anderes sagen, wenn er wüsste, was ich eben...
Die Klassenzimmertür ging auf. Harry, Ron und Hermine wirbelten herum. Ginny kam herein mit neugieriger Miene, gefolgt von Luna, die wie üblich aussah, als wäre sie zufällig hereingeschwebt.
»Hi«, sagte Ginny unsicher, »wir haben Harrys Stimme gehört.«
»Weshalb schreist du so?«
»Das geht dich nichts an«, sagte Harry barsch.
Ginny zog die Brauen hoch.
»Diesen Ton brauchst du bei mir nicht anzuschlagen«, sagte sie kühl. »Ich habe mich nur gefragt, ob ich helfen könnte.«
»Nein, kannst du nicht«, sagte Harry knapp.
»Du bist ziemlich unhöflich, weißt du«, sagte Luna gelassen.
Harry fluchte und wandte sich ab. Das allerletzte, was er jetzt brauchen konnte, war ein Gespräch mit Luna Lovegood.
»Wart mal«, sagte Hermine plötzlich, »wart mal, Harry, Sie können helfen.«
Harry und Ron sahen sie an.
»Hör zu«, sagte sie eindringlich, »Harry, wir müssen rausfinden, ob Sirius tatsächlich das Hauptquartier verlassen hat.«
»Ich hab dir doch gesagt, ich hab gesehen, Harry, bitte, ich flehe dich an«, sagte Hermine verzweifelt.
»Bitte, lass uns einfach nachsehen, ob Sirius nicht zu Hause ist, bevor wir uns nach London aufmachen. Wenn wir rausfinden, dass er nicht da ist, dann schwöre ich, dass ich nicht versuche, dich aufzuhalten. Dann komme ich auch mit. Ich tue alles, was nötig ist, um ihn zu retten.«
»Sirius wird jetzt gefoltert«, rief Harry. »Wir dürfen keine Zeit verschwenden.«
»Aber wenn es eine List von Voldemort ist, Harry, wir müssen das klären, unbedingt.«
»Wie?«, fragte Harry. »Wie sollen wir das klären?«
»Wir müssen Umbridges Kamin benutzen und sehen, ob wir Kontakt zu ihm aufnehmen können«, sagte Hermine, der bei diesem Gedanken die Angst im Gesicht stand.
»Wir locken Umbridge nochmal weg. Aber wir brauchen Wachtposten, und da können Ginny und Luna uns helfen.«
Ginny, die zwar offensichtlich Mühe hatte zu verstehen, um was es ging, sagte sofort,
»Ja, das machen wir.«
Und Luna fragte, »Wenn ihr von Sirius redet, meint ihr dann Stubby Boardman?« Keiner antwortete ihr.
»Okay«, sagte Harry angriffslustig zu Hermine.
»Okay, wenn dir einfällt, wie wir das schnell erledigen können, dann bin ich dabei. Ansonsten gehe ich sofort in die Mysteriumsabteilung.«
»Die Mysteriumsabteilung?« sagte Luna und blickte milde überrascht.
»Aber wie willst du da hinkommen?«
Harry beachtete sie wieder nicht.
»Gut«, sagte Hermine, verschlang die Hände ineinander und schritt zwischen den Pulten auf und ab.
»Gut, also einer von uns muss Umbridge suchen und und sie in die falsche Richtung schicken, sie von ihrem Büro fernhalten. Man könnte ihr sagen, was weiß ich, dass Peeves wie immer etwas Übles anstellt.
Das erledige ich, sagte Ron sofort. Ich sage ihr, Peeves zertrümmert die Verwandlungsräume. Die sind meilenweit von ihrem Büro entfernt.
Wenn ich mir recht überlege, könnte ich Peeves wahrscheinlich auch gleich überreden, es wirklich zu tun, wenn ich ihn unterwegs treffe.
Es war ein Zeichen für den Ernst der Lage, dass Hermine keinen Einwand gegen die Verwüstung der Verwandlungsräume erhob.
»Okay«, sagte sie und ging mit gerunzelter Stirn weiter auf und ab. »Also, wir müssen die Schüler von ihrem Büro fernhalten, während wir uns dort Zugang verschaffen. Sonst gehen bestimmt irgendwelche Slytherins zu ihr und verpfeifen uns.«
»Luna und ich können uns an beiden Enden des Korridors aufstellen«, sagte Ginny prompt, »und die Leute warnen, dass sie nicht dort runtergehen sollen, weil jemand eine Ladung Garottengas losgelassen hat.«
Hermine schien überrascht, wie schnell Ginny diese Lüge eingefallen war. Ginny zuckte die Achsel und sagte, »Fred und George hatten es eigentlich noch vor, ehe sie weg sind.«
»Okay«, sagte Hermine. »Also dann, Harry, wir beide nehmen den Tarnumhang« und schleichen uns ins Büro, und du kannst mit Sirius reden.
Er ist nicht dort, Hermine. Ich meine, du kannst nachsehen, ob Sirius zu Hause ist oder nicht, während ich Wache halte.
Ich glaube nicht, dass du allein dort drin sein solltest. Lee hat immerhin bewiesen, dass das Fenster ein Schwachpunkt ist, wo er doch diese Niffler durchgeschickt hat.
Harry mochte noch so zornig und ungeduldig sein. Hermines Angebot, ihn in Umbridges Büro zu begleiten, war unverkennbar ein Zeichen der Solidarität und Treue.
Okay, danke, murmelte er.
Gut, aber selbst wenn wir alle diese Vorkehrungen treffen, glaube ich nicht, dass wir mehr als 5 Minuten haben, sagte Hermine und sah erleichtert aus, weil Harry ihren Plan offenbar akzeptiert hatte.
Nicht, wenn Filch und dieses verfluchte Inquisitionskommando unterwegs sind.
5 Minuten werden reichen, sagte Harry.
Komm, gehen wir.
Jetzt? Sagte Hermine entsetzt.
Natürlich jetzt! Glaubst du vielleicht, wir warten bis nach dem Abendessen? Hermine, Sirius wird gerade eben gefoltert.
Schon gut, sagte sie verzweifelt. Du gehst und holst den Tarnumhang, und wir treffen dich am Ende von Umbridges Korridor, okay?
Harry antwortete nicht, sondern stürzte aus dem Klassenzimmer und bahnte sich einen Weg durch die wogende Menge. 2 Stockwerke weiter oben traf er Seamus und Dean, die ihn freudig begrüßten und ihm erzählten, dass sie im Gemeinschaftsraum eine Examensabschlussfeier planten, die vom Abend bis zum Morgengrauen dauern sollte. Harry hörte kaum hin. Er kroch durch das Porträtloch, während sie immer noch darüber stritten, wie viel Butterbier vom Schwarzmarkt sie brauchten, und kletterte wieder heraus, den Tarnumhang und Sirius Messer sicher in der Tasche verstaut. Und erst jetzt fiel ihnen auf, dass er nicht mehr neben ihnen stand.
»Harry, willst du uns ein paar Galeonen beisteuern? Harold Dingle meint, er könne uns ein bisschen Feuerwhisky verkaufen.«
Doch Harry raste schon den Korridor entlang zurück, und ein paar Minuten später sprang er die letzten paar Stufen hinab und schloss sich Ron, Hermine, Ginny und Luna an, die dicht zusammengedrängt am Ende von Umbridges Korridor standen.
»Hab ihn«, keuchte er. »Dann kann's losgehen?«
»Alles klar«, flüsterte Hermine, während eine laute Horde 6 Klässler an ihnen vorbeiging.
»Also«, Ron, du gehst und lenkst Umbridge ab. Ginny, Luna, ihr fangt jetzt an, die Leute aus dem Korridor zu vertreiben. Harry und ich ziehen uns den Tarnumhang über und warten, bis die Luft rein ist.
Ron ging mit zügigen Schritten davon. Sein leuchtend rotes Haar war noch bis zum Ende des Korridors zu sehen. Unterdessen hüpfte Ginnys nicht minder leuchtend roter Schopf durch das Gedränge der Schüler ringsum in die andere Richtung davon, gefolgt von Lunas Blondschopf.
»Hierher«, flüsterte Hermine,
zerrte an Harrys Handgelenk und zog ihn in eine Nische, wo der hässliche Steinkopf eines mittelalterlichen Zauberers auf einer Säule saß und in sich hineinmurmelte.
»Bist du sicher, dass es dir gut geht, Harry? Du bist immer noch sehr blass.«
»Schon okay«, sagte er knapp und zog den Tarnumhang aus seiner Tasche. In Wahrheit schmerzte seine Narbe, aber nicht so heftig, dass er annehmen musste, Voldemort hätte Sirius schon einen tödlichen Schlag versetzt. Sie hatte noch viel schlimmer geschmerzt, als Voldemort Avery bestraft hatte.
»Hier«,
sagte er und warf den Tarnumhang über sie beide. Sie standen da und lauschten aufmerksam über das lateinische Gemurmel der Büste vor ihnen hinweg.
»Hier könnt ihr nicht runter«, rief Ginny der Menge zu. »Nein, sorry, ihr müsst den Umweg über die Wirbeltreppe nehmen. Hier hat jemand Garottengas losgelassen.«
Sie konnten hören, wie sich einige der Schüler beschwerten.
Eine mürrische Stimme sagte, »Ich kann kein Gas sehen.«
»Weil es farblos ist«, sagte Ginny überzeugend ärgerlich. »Aber wenn du hier durchgehen willst, nur zu, dann haben wir deine Leiche zum Beweis für den nächsten Dummkopf, der uns nicht glaubt.«
Allmählich zerstreute sich die Menge. Die Nachricht von dem Garottengas hatte sich offenbar herumgesprochen. Niemand kam mehr hier entlang. Als es um sie schließlich ganz ruhig geworden war, sagte Hermine leise, »Besser wird's wohl nicht werden, Harry. Komm, jetzt machen wir's.« Sie gingen los, verdeckt vom Tarnumhang. Luna stand mit dem Rücken zu ihnen am anderen Ende des Korridors. Als sie an Ginny vorbeigingen, flüsterte Hermine, »Gut gemacht. Vergiss das Signal nicht.« »Was für ein Signal?« murmelte Harry, während sie sich Umbridges Tür näherten. »Weasley ist unser King. Einmal laut gesungen, wenn sie Umbridge kommen sehen«, antwortete Hermine, während Harry die Klinge von Sirius' Messer in den Schlitz zwischen Tür und Wand steckte. Das Schloss öffnete sich mit einem Klicken und sie betraten das Büro. Die grellen Kätzchen wälzten sich in der spätnachmittäglichen Sonne, die ihre Teller wärmte, doch ansonsten war das Büro so ruhig und verlassen wie beim letzten Mal. Hermine seufzte erleichtert. »Ich dachte schon, sie hätte nach dem letzten Niffler noch irgendwas zur Sicherheit eingebaut.« Sie zogen den Tarnumhang herunter. Hermine eilte hinüber zum Fenster, stellte sich so hin, dass man sie nicht sehen konnte, und spähte mit gezücktem Zauberstab hinunter auf das Gelände. Harry stürzte zum Kamin, packte den Topf mit Flohpulver und warf eine Prise davon über den Rost, wo nun smaragdgrüne Flammen aufloderten. Er kniete sich hastig nieder, steckte den Kopf ins tänzelnde Feuer und rief, »Grimmelt Platz, Nummer 12!« Sein Kopf begann sich zu drehen, als wäre er gerade aus einem Kirmeskarussell gestiegen, doch seine Knie verharrten fest auf dem kalten Boden des Büros. Er hielt die Augen zugekniffen wegen der Aschenwirbel. Erst als das Kreiseln aufhörte, schlug er die Augen auf und blickte in die lange, kalte Küche des Hauses am Grimmeltplatz. Niemand war da. Das hatte er erwartet. Doch war er nicht vorbereitet auf die Welle von Angst und Panik, die nun, da er die Küche so verlassen sah, wie heiße Metallschmelze durch seinen Magen zu brechen schien. »Sirius«, rief er. »Sirius, bist du da?« Seine Stimme hallte durch den Raum. Doch er bekam keine Antwort, außer einem leisen Scharren rechts vom Kamin. »Wer ist da?« rief er und fragte sich, ob es nur eine Maus war. Creature, der Hauself, kroch in sein Blickfeld. Er schien vor Freude über irgendetwas ganz aus dem Häuschen. Allerdings hatte er sich vor kurzem offenbar schlimme Verletzungen an beiden Händen zugezogen, die stark bandagiert waren.
»Das ist der Kopf des Potterjungen im Feuer«,
teilte Creature der leeren Küche mit und warf Harry verstohlene, merkwürdig triumphierende Blicke zu.
»Weshalb ist er gekommen?«, fragt sich Creature.
»Wo ist Sirius, Creature?«, wollte Harry wissen. Der Hauself ließ ein heiseres Glucksen hören.
»Der ist ausgegangen, Harry Potter.«
»Wo ist er hin?«
»Wo ist er hin, Creature?«
Creature gackerte nur.
»Ich warne dich«,
sagte Harry, wobei ihm durchaus bewusst war, dass er in seiner Lage fast keine Möglichkeit hatte, Creature zu bestrafen. »Was ist mit Lupin?«
»Mad-Eye!« »Irgendeiner? Ist einer von Ihnen hier?«
»Niemand da, außer Creature«,
erwiderte der Elf mit diebischem Vergnügen, wandte sich von Harry ab und ging nun langsam zur Tür am Ende der Küche.
»Creature wird jetzt wohl ein kleines Pläuschen mit seiner Herrin halten. Ja, er hatte schon lange keine Gelegenheit mehr dazu. Creatures Herr hat ihn von ihr ferngehalten.«
»Wo ist Sirius hin?« rief Harry dem Elf nach. »Creature! Ist er in die Mysteriumsabteilung gegangen?«
Creature blieb schlagartig stehen. Harry konnte nur seinen kahlen Hinterkopf in dem Wald von Stuhlbeinen vor ihm erkennen.
»Der Herr sagt dem armen Creature nicht, wo er hingeht«,
sagte der Elf leise.
»Aber du weißt es«, rief Harry. »Stimmt's? Du weißt, wo er ist!«
Einen Moment lang herrschte Stille. Dann ließ der Elf sein bislang lautestes Gackern hören.
»Der Herr wird nicht mehr aus der Mysteriumsabteilung zurückkommen«, frohlockte er. »Creature und seine Herrin sind wieder allein.«
Und er tröppelte davon und verschwand durch die Tür zur Halle.
»Du!«
Doch bevor Harry auch nur einen Fluch oder eine Beleidigung ausstoßen konnte, spürte er einen heftigen Schmerz an seiner Schädeldecke. Er atmete einen Mund voll Asche ein, würgte und spürte, wie er durch die Flammen zurückgezogen wurde, bis er abrupt und voller Schrecken in das breite, fahle Gesicht von Professor Umbridge starrte, die ihn an den Haaren rücklings aus dem Feuer gezogen hatte und ihm jetzt den Kopf so weit wie nur möglich ins Genick drückte, als wollte sie ihm die Kehle aufschlitzen. »Glauben Sie«, flüsterte sie und drückte Harry den Kopf noch weiter in den Nacken, so dass er nun zur Decke sah, »dass ich nach den zwei Nifflern noch sein widerliches, schnüffelndes, kleines Biest in mein Büro lasse, ohne dass ich davon erfahre? Ich habe Heimlichkeitsaufspürzauber um meine Tür gelegt, nachdem der Letzte eingedrungen ist. Sie dummer Junge!« »Nehmen Sie seinen Zauberstab«, bellte sie jemanden an, den er nicht sehen konnte, und er fühlte, wie eine Hand in die Brusttasche seines Umhangs tastete und den Zauberstab herauszog. »Ihren auch!« Harry hörte ein Handgemenge an der Tür und wusste, dass man auch Hermine den Zauberstab weggenommen hatte. »Ich möchte wissen, warum Sie in meinem Büro sind«, sagte Umbridge und schüttelte ihre Faust in seinem Haar so, dass er ins Taumeln geriet. »Ich wollte meinen Feuerblitz holen«, krächzte Harry. »Lügner!« Wieder schüttelte sie seinen Kopf. »Ihr Feuerblitz ist unter strenger Bewachung in den Kerkern, wie Sie sehr wohl wissen, Potter. Sie hatten Ihren Kopf in meinem Feuer. Mit wem haben Sie Verbindung aufgenommen?« »Mit niemandem«, sagte Harry und versuchte, sich ihrem Griff zu entziehen. Er spürte, dass ihm Haare aus der Kopfhaut rissen. »Lügner!« rief Umbridge. Sie stieß ihn von sich und er krachte gegen ihren Schreibtisch. Jetzt konnte er sehen, dass Hermine von Millicent Bulstrode an die Wand gedrückt wurde. Malfoy lehnte am Fensterbrett, warf grienend mit einer Hand Harrys Zauberstab in die Luft und fing ihn wieder auf. Draußen gab es einen Tumult. Und mehrere große Slytherins traten ein, die Ron, Ginny, Luna und, was Harry verblüffte, auch Neville gepackt hielten. Er wurde von Crabbe im Würgegriff gehalten und war offenbar gefährlich nah am Ersticken. Die vier waren geknebelt. »Hab sie alle«, sagte Warrington und schob Ron grob vor sich her in den Raum. »Der hier«, er stieß mit einem dicken Finger in Richtung Neville, »wollte mich daran hindern, die festzunehmen.« Er deutete auf Ginny, die versuchte, dem großen Slytherin-Mädchen, das sie festhielt, gegen die Schienbeine zu treten. »Also habe ich ihn auch mitgebracht.« »Gut, gut«, sagte Umbridge und sah zu, wie Ginny sich sträubte. »Nun, es sieht ganz danach aus, als würde Hogwarts bald eine Weasley-freie Zone sein. Nicht wahr?« Malfoy lachte laut und kriecherisch. Umbridge setzte ihr breites, selbstgefälliges Lächeln auf, ließ sich auf einem chintzbezogenen Lehnstuhl nieder und sah blinzelnd zu ihren Gefangenen hoch, wie eine Kröte in einem Blumenbeet. »Nun, Potter«, sagte sie, »Sie haben Wachen um mein Büro postiert und diesen Clown geschickt.« Sie nickte zu Ron. Malfoy lachte noch lauter. »Um mir zu sagen, dass der Poltergeist in den Verwandlungsräumen sein Zerstörungswerk triebe, während ich genau wusste, dass er damit beschäftigt war, Tinte auf die Okulare sämtlicher Schulteleskope zu schmieren, da Mr. Filch mich kurz zuvor davon unterrichtet hatte. Offenbar war es sehr wichtig für Sie, mit jemandem zu reden. War es Albus Dumbledore oder dieses Halbblut Hagrid?« »Ich bezweifle, dass es Minerva McGonagall war. Wie ich höre, ist sie immer noch zu krank, um mit irgendjemandem sprechen zu können.« Malfoy und ein paar andere Mitglieder des Inquisitionskommandos lachten darauf noch lauter. Harry war so voller Zorn und Hass, dass er bebte. »Es geht Sie nichts an, mit wem ich rede«, knurrte er. Umbridges schlaffes Gesicht schien sich zu straffen. »Sehr schön«, sagte sie mit ihrer gefährlichsten, falschen, süßen Stimme. »Sehr schön, Mr. Potter. Ich habe Ihnen die Chance gegeben, es mir freiwillig zu sagen. Sie haben abgelehnt. Ich habe keine andere Wahl, als Sie zu zwingen. Draco, holen Sie Professor Snape!«
Malfoy steckte Harrys Zauberstab in seinen Umhang und ging feixend hinaus, doch Harry nahm es kaum wahr. Soeben war ihm etwas aufgegangen. Unfassbar, wie dumm er gewesen war, es zu vergessen. Er hatte gedacht, alle Mitglieder des Ordens, alle, die ihm helfen konnten, Sirius zu retten, wären fort. Doch er hatte sich geirrt. Noch immer war ein Mitglied des Phönixordens in Hogwarts. Snape. Im Büro herrschte Schweigen. Abgesehen von dem Gerangel und Geraufe, das entstand, weil die Slytherins Mühe hatten, Ron und die anderen im Griff zu behalten. Rons Lippe blutete auf Umbridges Teppich, während er gegen Warringtons Hebelgriff ankämpfte. Ginny probierte, der Sechsklässlerin auf die Füße zu treten, die ihre beiden Oberarme fest umklammert hielt. Neville wurde immer röter im Gesicht, während er an Crabbys Armen zerrte. Und Hermine versuchte vergeblich, Millicent Bulstrode abzuschütteln. Luna jedoch stand schlaff neben dem Mädchen, das sie aufgegriffen hatte, und blickte träumerisch aus dem Fenster, als würde sie das alles ziemlich langweilen. Harry sah wieder zu Umbridge, die ihn scharf beobachtete. Er bemühte sich, ein glattes und ausdrucksloses Gesicht zu zeigen, als vom Gang her Schritte zu hören waren, Draco Malfoy zurückkam und die Tür für Snape aufhielt. »Sie wollten mich sprechen, Schulleiterin?« sagte Snape. Und sein Blick wanderte mit vollkommen gleichgültigem Ausdruck über die miteinander kämpfenden Schülerpaare. »Ah, Professor Snape«, sagte Umbridge mit breitem Lächeln und erhob sich. »Ja, ich hätte gerne eine weitere Flasche Veritas Serum, so schnell wie möglich, bitte.« »Sie haben meine letzte Flasche genommen, um Potter zu befragen«, sagte er und musterte sie kühl durch seinen fettigen schwarzen Haarvorhang. »Sie haben doch sicher nicht alles aufgebraucht. Ich hatte Ihnen gesagt, 3 Tropfen würden genügen.« Umbridge lief rot an. »Sie können ein wenig mehr davon herstellen, nicht wahr?« sagte sie, und ihre Stimme wurde, wie immer, wenn sie wütend war, noch süßlich mädchenhafter. »Gewiß«, sagte Snape mit geschürzten Lippen, »es braucht einen vollständigen Mondzyklus, um zu reifen, also sollte es in etwa 1 Monat für Sie bereit sein.« »In 1 Monat?« zitterte Umbridge und schwoll an wie eine Kröte. 1 Monat? Aber ich brauche es heute Abend, Snape. Wie ich eben festgestellt habe, benutzt Potter meinen Kamin, um mit 1 oder mehreren Unbekannten Verbindung aufzunehmen. Tatsächlich, sagte Snape und zeigte erstmals eine schwache Spur von Interesse, während er sich Harry zuwandte. Nun, das überrascht mich nicht. Potter hat nie viel Neigung gezeigt, die Schulregeln zu befolgen. Seine kalten, dunklen Augen bohrten sich in die Harrys, der seinen Blick erwiderte, ohne mit der Wimper zu zucken. Angestrengt konzentrierte er sich auf das, was er in seinem Traum gesehen hatte, um Snape allein mit dem Willen zu zwingen, seine Gedanken zu lesen, zu begreifen. »Ich wünsche, ihn zu befragen«, rief Umbridge zornig, und Snape blickte weg von Harry und wieder in ihr wütend zitterndes Gesicht. »Ich wünsche, dass Sie mir einen Trank liefern, der ihn zwingen wird, mir die Wahrheit zu erzählen.«
»Ich habe Ihnen bereits gesagt«, erwiderte Snape glatt, »dass ich keine weiteren Vorräte an Veritas Serum habe. Ich kann Ihnen nicht helfen, außer wenn Sie Potter vergiften wollen. Und ich versichere Ihnen, Sie hätten mein größtes Wohlwollen, wenn Sie es täten.« »Das Problem ist nur, dass die meisten Gifte zu schnell wirken, um dem Opfer genug Zeit zu geben, die Wahrheit zu erzählen.« Snape blickte wieder zu Harry, der ihn anstarrte und sich fieberhaft mühte, ihm ohne Worte etwas mitzuteilen. »Voldemort hat Sirius in der Mysteriumsabteilung«, dachte er verzweifelt. »Voldemort hat Sirius.«
»Sie sind auf Bewährung«, kreischte Professor Umbridge,
und Snape drehte sich mit leicht gehobenen Brauen erneut zu ihr um.
»Sie verweigern mir mutwillig Ihre Hilfe? Ich hätte mehr von Ihnen erwartet. Lucius Malfoy spricht immer in den höchsten Tönen von Ihnen. Verlassen Sie jetzt mein Büro.«
Snape machte eine spöttische Verbeugung vor ihr und wandte sich zum Gehen. Harry wusste, die letzte Chance, den Orden wissen zu lassen, was vor sich ging, verließ gerade den Raum.
»Er hat Tatze«,
rief er. »Er hat Tatze an dem Ort, wo sie versteckt ist!«
Snape, die Hand schon auf Umbridges Türklinke, hielt inne.
»Tatze?« schrie Professor Umbridge und blickte begierig von Harry zu Snape. »Was ist Tatze? Wo ist was versteckt? Was soll das heißen, Snape?«
Snape drehte sich zu Harry um. Seine Miene war unergründlich. Harry konnte nicht sagen, ob er begriffen hatte oder nicht. Doch er wagte es nicht, noch offener vor Umbridge zu reden. »Ich habe keine Ahnung«, sagte Snape kalt. »Potter, wenn ich will, dass man mir Unsinn an den Kopf wirft, verabreiche ich Ihnen einen Plappertrank. Und Crabbe, lockern Sie Ihren Griff etwas. Wenn Longbottom erstickt, bedeutet das eine Menge zähen Papierkram. Und ich fürchte, ich müsste es in Ihrem Zeugnis erwähnen, sollten Sie sich je um eine Stelle bewerben.« Er ließ die Tür hinter sich ins Schloss schnappen, und Harry blieb noch aufgewühlter zurück. Snape war seine allerletzte Hoffnung gewesen. Er blickte zu Umbridge, der es offenbar ganz ähnlich erging. Ihre Brust wogte vor Zorn und Enttäuschung.
»Sehr schön«, sagte sie und zog ihren Zauberstab. »Sehr schön. Ich habe nun keine andere Wahl mehr. Hier geht es um mehr als um schulische Disziplin. Hier steht die Sicherheit des Ministeriums auf dem Spiel.« »Ja, ja.«
Sie schien sich in etwas hineinzusteigern. Nervös verlagerte sie ihr Gewicht von einem Fuß auf den anderen, starrte Harry an, schlug den Zauberstab auf die leere Handfläche und atmete schwer. Während Harry ihr zusah, kam er sich ohne seinen Zauberstab fürchterlich ohnmächtig vor.
»Sie zwingen mich, Potter. Ich will es nicht«, sagte Umbridge, immer noch rastlos auf einem Fleck umhertretend. »Aber manchmal rechtfertigen die Umstände die Mittel. Ich bin sicher, der Minister wird verstehen, dass ich keine Wahl hatte.«
Malfoy beobachtete sie mit einem hungrigen Ausdruck im Gesicht.
»Der Cruciatus Fluch sollte ihnen die Zunge lösen«, sagte Umbridge leise. »Nein«, schrie Hermine, »Professor Umbridge, das ist gesetzwidrig!«
Doch Umbridge nahm keine Notiz von ihr. Ein heimtückischer, gieriger, erregter Ausdruck war in ihr Gesicht getreten, wie Harry ihn noch nie gesehen hatte. Sie hob ihren Zauberstab.
»Der Minister wird es nicht gutheißen, dass Sie das Gesetz brechen, Professor Umbridge«, rief Hermine.
»Was Cornelius nicht weiß, mach den nicht heiß«, sagte Umbridge, die jetzt ein wenig keuchte, während sie den Zauberstab auf verschiedene Stellen von Harrys Körper richtete, offenbar noch unschlüssig, wo es am meisten schmerzen würde.
»Er hat nie erfahren, dass ich letzten Sommer den Mentoren befohlen habe, Potter anzugreifen, und dennoch war er erfreut über die Gelegenheit, ihn hinauswerfen zu können.«
»Das waren Sie?« keuchte Harry. »Sie haben mir die Dementoren auf den Hals gejagt?«
»Irgendjemand musste handeln«, sagte Umbridge atemlos, während ihr Zauberstab direkt auf Harrys Stirn gerichtet zur Ruhe kam. »Alle haben's davon geredet, dass man sie zum Schweigen, sie in Misskredit bringen müsste. Aber ich war diejenige, die tatsächlich etwas dafür getan hat. Bloß haben sie sich da rausgefunden, nicht wahr, Potter? Aber heute nicht, nicht jetzt.«
Und sie holte tief Luft und rief,
»Gruß, nein!« schrie Hermine mit gebrochener Stimme hinter Millicent Bulstrode hervor. »Nein, Harry, wir müssen es ihr sagen!«
»Niemals!« rief Harry und starrte auf das Wenige, was von Hermine zu sehen war.
»Wir müssen, Harry! Sie wird es ohnehin aus dir rauspressen! Was für einen Zweck hat das noch?«
Und Hermine begann schwach in den Rücken von Millicent Bulstrodes Umhang zu weinen. Millicent hörte sofort auf mit dem Versuch, sie an die Wand zu quetschen, und wich mit angewidertem Blick zur Seite.
»Schön, schön, schön«,
sagte Umbridge mit triumphierender Miene.
»Die kleine Miss Naseweiß will uns ein paar Antworten geben.«
»Nur zu, Mädchen, nur zu.«
rief Ron durch seinen Knebel. Ginny starrte Hermine an, als hätte sie diese noch nie gesehen. Auch Neville, der weiterhin würgend nach Luft rang, sah sie mit großen Augen an. Aber Harry hatte soeben etwas bemerkt. Zwar schluchzte Hermine verzweifelt in ihre Hände, doch nicht die Spur einer Träne war zu sehen.
»Es tut mir leid, ihr alle«, sagte Hermine, »aber ich halte es nicht aus.«
»Schon gut«,
Schon gut, Mädchen, sagte Umbridge, packte Hermine an den Schultern, stieß sie in den nun freien Chintzstuhl und beugte sich über sie. Nun denn, mit wem hat Potter soeben Verbindung aufgenommen?
Also, sagte Hermine mit erstickter Stimme in ihre Hände hinein, also, er hat versucht, mit Professor Dumbledore zu sprechen.
Ron erstarrte mit aufgerissenen Augen. Ginny ließ von dem Versuch ab, ihrer Slytherin-Wächterin auf die Zehen zu treten, und selbst Luna schien milde überrascht. Zum Glück hatten Umbridge und ihre Günstlinge ihr Augenmerk so fest auf Hermine gerichtet, dass sie diese verdächtigen Zeichen nicht bemerkten.
»Dumbledore?« sagte Umbridge begierig. »Sie wissen also, wo Dumbledore ist?«
»Nun?«
»Nein«,
schluchzte Hermine.
»Wir haben es im tropfenden Kessel in der Winkelgasse versucht und in den drei Besen und sogar im Eberkopf.«
»Dummes Mädchen, Dumbledore wird doch nicht in einem Pub hocken, wenn das ganze Ministerium nach ihm sucht«, rief Umbridge, und die Enttäuschung war in jede hängende Falte ihres Gesichts geschrieben.
»Aber wir mussten ihm etwas sehr Wichtiges sagen«,
jammerte Hermine und drückte sich die Hände fester aufs Gesicht, nicht aus Qual, wie Harry wusste, sondern um zu verbergen, dass es immer noch keine Tränen gab.
»Ja«, sagte Umbridge mit jäh wiedererwachter Erregung, »und was wollten Sie ihm mitteilen?«
»Wir wollten ihm sagen, dass sie fertig ist«,
würgte Hermine hervor.
»Was soll fertig sein?«
drängte Umbridge, und wieder packte sie Hermine an den Schultern und schüttelte sie leicht.
»Was ist fertig, Mädchen?«
»Die Waffe«,
sagte Hermine.
»Waffe? Waffe?«
sagte Umbridge, und ihre Augen schienen vor Aufregung aus den Höhlen zu quellen.
»Sie haben etwas entwickelt, womit Sie Widerstand leisten können?« »Eine Waffe, die Sie gegen das Ministerium einsetzen könnten? Auf Professor Dumbledores Befehl hin, natürlich!«
»Ja«, keuchte Hermine. »Aber er musste gehen, ehe wir fertig waren. Und nun haben wir sie für ihn fertiggestellt und wir können ihn nicht finden, um es ihm zu sagen.«
»Was für eine Waffe ist das?«
fragte Umbridge schroff, die stummligen Finger immer noch um Hermines Schultern geklammert.
»Wir verstehen Sie nicht richtig«, sagte Hermine laut schniefend. »Wir haben einfach getan, was Professor Dumbledore uns gesagt hat.«
Umbridge richtete sich mit siegestrunkener Miene auf.
»Führen Sie mich zu der Waffe«, sagte sie.
»Ich zeig sie aber nicht denen«,
sagte Hermine schrill und lugte durch die Finger zu den Slytherins rundum.
»Sie haben hier keine Bedingungen zu stellen«, erwiderte Professor Umbridge schroff.
»Schön«,
sagte Hermine und schluchzte erneut in ihre Hände.
»Schön. Zeigen Sie ihnen die Waffe. Ich hoffe, Sie benutzen sie gegen sie. Ehrlich gesagt, ich wünschte, Sie würden jede Menge Leute einladen, sie zu sehen. Das würde Ihnen recht geschehen. Oh, es wäre schön, wenn die ganze Schule wüsste, wo sie ist und wie man sie gebraucht. Und dann, wenn Sie einen von denen ärgern, kann er sie erledigen.«
Diese Worte hatten eine durchschlagende Wirkung auf Umbridge. Sie blickte rasch und argwöhnisch in die Runde ihres Inquisitionskommandos, und ihre Glubschaugen ruhten einen Moment lang auf Malfoy, der zu langsam war, um den erwartungsvollen und gierigen Ausdruck zu verbergen, der auf sein Gesicht getreten war. Einen weiteren langen Moment betrachtete Umbridge nachdenklich Hermine, dann sprach sie mit, wie sie offenbar glaubte, mütterlicher Stimme.
»Nun schön, meine Liebe, dann also nur wir beide. Und Potter nehmen wir auch mit, einverstanden? Stehen Sie jetzt auf.«
»Professor«, sagte Malfoy beflissen, »Professor Umbridge, ich denke, ein paar Leute vom Kommando sollten mitkommen, um aufzupassen.«
»Ich bin eine vollqualifizierte Beamtin des Ministeriums, Malfoy. Glauben Sie wirklich, dass ich mit zwei Teenagern ohne Zauberstab nicht alleine zurechtkomme?«
fragte Umbridge bissig.
»Auf jeden Fall klingt es nicht so, als ob diese Waffe etwas wäre, das Schulkinder sehen sollten.«
Sie werden hierbleiben, bis ich zurückkehre und dafür sorgen, dass keiner von denen...« Sie wies mit einer ausladenden Handbewegung auf Ron, Ginny, Neville und Luna. »Entkommt!« »Na gut«, sagte Malfoy und sah beleidigt und enttäuscht aus. »Und Sie beide gehen mir voran und zeigen mir den Weg«, befahl Umbridge und deutete mit ihrem Zauberstab auf Harry und Hermine. »Los jetzt!«